Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, liebe Geschwister, wir haben gestern Abend angefangen mit den fünf oder mit dem ersten der fünf Soli, der fünf Alleien der reformatorischen, der apostolischen Verkündigung des Evangeliums. Und heute wollen wir fortfahren mit dem zweiten Solus, nämlich Solus Christus. Das ist also heute das Thema. Nun lasst uns dazu Römer 1, die Verse 15 bis 17 lesen. Römer 1, die Verse 15 bis 17. Auch von diesem zweiten Referat bekommt ihr ein Skript, das ziemlich genau das enthält, was ihr hört. Es muss also niemand mitschreiben. Römer 1, 15 bis 17. Hier sagt Paulus: So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir beachten, wie Paulus den Christen in Rom das Evangelium verkündigt. Und das bedeutet, dass das Evangelium auch denen, die schon durch das Evangelium zum Glauben gekommen sind, verkündigt, gelehrt werden muss. Der Inhalt des Evangeliums muss gelehrt werden, auch den Gläubigen. Und genau das tut Paulus im Römerbrief. Und man kann allein anhand des Römerbriefes schon diese fünf Merkworte, diese fünf Wahrheiten bestätigt finden, die Schrift allein, denn Paulus bezieht sich laufend auf die Heilige Schrift. Er zeigt, dass die Schrift es beweist und zeigt, dass Rechtfertigung aus Glauben ist. Er beweist am Römerbrief, dass die Errettung allein durch Christus geschehen kann. Und so, lass uns diese fünf Merkworte jetzt einmal aufgelistet vor uns haben. Gestern haben wir gehört, die Schrift allein. Dann, heute geht es um Christus allein zweitens. Dann nach mir wird die Fortsetzung folgen. Durch Gnade allein, sola gratia, durch Gnade allein. Und dann werden wir etwas hören im vierten Referat, sola fide, durch Glauben allein. Und zum Schluss, wie all das zusammen bewirkt, fünftens, soli Deo gloria, Gott allein oder dem alleinigen Gott die Ehre. Und diese fünf Wahrheiten hängen untrennbar miteinander zusammen. Die Schrift allein: Wenn Christus allein war, ist dann notwendigerweise auch die Schrift allein. Denn erstens kennen wir keinen anderen Christus als den Christus der Heiligen Schrift. Und zweitens glauben wir, dass Christus selbst das Wort ist. Das lebendige Wort und das geschriebene Wort entsprechen einander vollkommen. Sie sind zwar voneinander zu unterscheiden, aber nicht zu scheiden. Und so wie Christus allein retten kann, so kann die Schrift allein den Menschen weise machen zur Errettung. Das steht in 2. Timotheus 3, 15. Sein Denken über Gott und den Menschen ist verfinstert. Epheser 4, 17 und 18. Der Mensch hat in sich selbst kein Licht und keine Weisheit. Johannes 11, Vers 10. Und darum braucht er eben das Licht der Heiligen Schrift. Dann zweitens, Christus allein. Jesus von Nazareth, er allein ist von Gott zum Herrn und Christus gemacht. Apostelgeschichte 2, 36. Alles Heil hat Gott in seinem Sohn zusammengefasst. In seinem Namen allein gibt es Rettung. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In Christus hat Gott uns erwählt und uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Epheser 1, Vers 4. Durch Christus allein empfangen wir Erlösung von unseren Sünden. Epheser 1, 7. In Christus sind wir zu Erben gemacht. Steht in Römer 8. In und durch Christus allein bedeutet, dass außer ihm und neben ihm kein Retter ist, dass er alleiniger Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. 1. Timotheus 2, Vers 5. Dass in ihm volles Heil gewirkt worden ist, dass nichts und niemand zu ihm und zu seinem Erlösungswerk etwas hinzufügen kann. Er allein vermag den Sünder zu retten. Er hat alles getan, um Schuldige von ihrer Schuld zu befreien und Ungerechte zu rechtfertigen. Nun, drittens, Gnade allein. Wir sehen, wie auch das mit den beiden ersten untrennbar zusammenhängt. Wenn Christus allein und wenn die Schrift allein gilt, dann muss auch gelten aus Gnade allein. Wenn wir als Sünder vollkommen auf Christus angewiesen sind, weil wir unfähig sind, uns selbst zu retten, und wenn wir ganz auf die Schrift angewiesen sind, weil wir unfähig sind, Gott, uns selbst und Gottes Heil zu erkennen, dann muss die Errettung ganz von Gott ausgehen und ganz Gottes Werk sein. Gnade heißt, dass Gott alles wirkt. Er hat in Christus das Heil gewirkt. Gnade heißt, dass alles von Gottes Willen abhängt. Dieser Wille ist uns in Gottes Wort offenbart. Und schließlich heißt Gnade, dass Gott uns Gutes tut, ohne dass wir es verdient hätten. Dann das vierte, durch Glauben allein. Wenn gilt Christus allein, weil wir ganz hilflos sind, und gilt die Schrift allein, weil wir ganz verfinstert sind, deshalb gilt auch aus Gnade allein, weil wir das Heil weder verdienen, noch von uns aus das Heil begehren. Und dann muss auch gelten allein durch Glauben. Gott hat in Christus das ganze Heil gewirkt. Der Mensch kann nichts dazu beitragen, sondern einzig und allein auf das Werk und auf das Wort eines anderen vertrauen, um selig zu werden. Römer 1, 16 und Römer 10, 10. Und daraus, aus alledem, ergibt sich fünftens Gott allein die Ehre. Damit, dass Gott aus seinem freien Wohlgefallen heraus das Heil verordnet, dass er in seiner Gnade solche zum Heil erwählt, die es nicht verdienen und die darauf gar keinen Einfluss nehmen konnten, dass er in Christus alles zu unserem Heil gewirkt hat, dadurch bekommt Gott allein alle Ehre in der Errettung von Sündern. 1. Korinther 1, 29 bis 31. Ja, Gott hat die ganze Errettung so eingerichtet, dass jedes menschliche Rühmen ausgeschlossen ist. Gott hat die ganze Errettung so eingerichtet, dass Gott allein dafür geehrt und gepriesen werde. Jonathan Edwards hielt einmal eine sehr wirkungsvolle, also in der Wirkung wichtige Predigt unter dem Titel und zum Thema God glorified through the dependence of man. Gott wird dadurch verherrlicht, dass der Mensch von Gott völlig abhängig ist. Und darum hat Gott die ganze Errettung so eingerichtet, dass vom ersten bis zum letzten die absolute Abhängigkeit des Menschen von Gott deutlich wird. Und das zeigt sich jetzt auch an unserem zweiten Punkt, an unserer zweiten Wahrheit, Christus allein. Wir brauchen Christus. Ohne ihn sind wir verloren. Wir vermögen nichts. Er hat alles für uns getan. Nun, das Evangelium steht beständig in Gefahr, verfälscht zu werden. Wir lesen davon wiederholt in den Schriften der Apostel. Nehmen wir nur drei Stellen aus den Schriften des Apostels Paulus. 2. Korinther 11, Vers 4. 2. Korinther 11, Vers 4. Da steht: Denn wenn er, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Oder Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6. Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium euch umwendet. 1. Timotheus 1, Vers 3. 1. Timotheus 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Nun, woran liegt es, dass die Christen, die doch diese Gnade an sich erfahren haben, die die Kraft des Evangeliums an sich erfahren haben, in Gefahr stehen, immer wieder beständig in Gefahr stehen, das Evangelium zu verwässern oder zu verfälschen? Nun, das liegt daran, dass das Evangelium so vollständig gegen unsere Natur ist. Menschliches Urteilen kann mit der im Evangelium geoffenbarten Gnade nichts anfangen. Menschliches Begehren wird durch das Evangelium frustriert, weil das Evangelium den Menschen, seine Natur, sein Wesen radikal verurteilt. Am Menschen ist nichts Gutes, lehrt das Evangelium. Und darum ist das Evangelium etwas, das dem menschlichen Wünschen und Verlangen nicht entgegenkommt. Aber dennoch, Christen wissen ja, dass sie Sünder sind. Christen wissen ja, dass in ihnen nichts Gutes wohnt. Und dennoch erliegen immer wieder Christen, die an das Evangelium geglaubt haben, anderen Lehren. Der Grund ist der, dass sie sich am Evangelium nicht in der ganzen Fülle erfreuen können, was das Evangelium wirklich beinhaltet. Damit wir uns am Evangelium freuen können, zur völligen Freude am Heilswerk kommen, müssen wir klar, immer klarer und tief und immer tiefer erkennen, was Gott in seinem Sohn getan hat. Und das zeigt uns gleichzeitig, wie sündig der Sünder ist. Diese beiden Dinge, wie herrlich der Sohn Gottes ist, was Gott getan hat, seinen Sohn, der in seinem Schoß war, von Ewigkeit her, in diese Welt gesandt hat, dass er Mensch werde und dass in diesem Menschen, wie wir eben lasen in Johannes 1, 14, die ganze Herrlichkeit, die Gesamtheit aller Vollkommenheiten Gottes offenbar wurde und dass dieser Mensch hinging, um für Sünder zu sterben. Und solange wir das klar sehen und deshalb auch klar sehen, warum das sein musste, weil wir wirklich sündig sind und wie sündig die Sünde wirklich ist, solange wir das sehen, stehen wir nicht so sehr in Gefahr, einem anderen Evangelium, einer anderen Lehre zu erliegen. Und darum müssen wir auch als Christen darum ringen, immer wieder klar und auch darum ringen, immer klarer zu sehen, was Gott in seinem Sohn gewirkt hat. Und wer und was wir von Natur sind. Und dann werden wir von Christus reden, an Christus denken. Dann wird Christus unser Herz erfüllen. Und dann wird es uns gehen wie Martin Luther. Das nächste Zitat zeigt uns, wie Martin Luther die Bibel las und die Bibel auslegte. Er sagt das in seiner Einleitung zu seiner Galaterbriefauslegung. In meinem Herzen herrscht allein dieser Artikel, nämlich der Glaube an Christus, aus welchem, durch welchem und zu welchem alle meine theologischen Gedanken fließen und zurückfließen. Und deshalb war Luther eben ein Mann, den Gott gebrauchte. Genau deshalb. Denn der Heilige Geist gibt dem Zeugnis über den Sohn Gottes die Ehre. Dazu ist er gekommen, den Sohn Gottes zu verherrlichen. Und wir wollen nun anhand zweier neutestamentlicher Autoren, wir greifen nur zwei heraus, anhand einiger Bibelstellen zu sehen versuchen, inwiefern die Reformatoren mit ihrem Solus Christus auf der Bibel fußten. Wir beginnen mit Johannes und nachher einige Stellen aus dem Römerbrief zur Hauptsache von Paulus. Also an Johannes schon können wir sehen, dass die Reformatoren ihr Solus Christus aus der Bibel gewonnen hatten. Johannes beginnt sein Evangelium genau mit den Sätzen, die Martin uns vorgelesen hat. Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Johannes greift hier ganz deutlich auf den Schöpfungsbericht zurück. Schon im Wortlaut. Im Anfang erinnert uns an 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang, und dann redet Johannes gleich anschließend von Schöpfung. Das überrascht ein wenig. Denn in den Evangelien erwarten wir doch einen Bericht über das Werden, über das Wirken der Erlösung. In den Evangelien geht es ja nicht um Schöpfung, sondern um Erlösung. Warum beginnt Johannes sein Evangelium so? Weil Johannes von dieser Tatsache überwältigt und von dieser Wahrheit durchdrungen ist, dass die Erlösung auch ein Schöpfungswerk Gottes ist. Es ist eine Neuschöpfung Gottes. Und so wie Gott im Anfang die materielle Schöpfung ins Dasein rief, so hat Gott auch die Neuschöpfung in Christus ins Dasein gerufen. Und so wie die Schöpfung mit Gottes Willen begann, niemand hat Gott dazu angestoßen, eine Welt zu erschaffen. Niemand hat Gott dabei beraten. Und wir vergessen das oft, weil wir ja immer nur nach Vorlagen arbeiten können. Wenn du ein guter Koch bist, dann kannst du nur gut kochen, weil du die Grundelemente des Kochens schon kennst. Und wenn du schöne Kleider entwirfst und dann nähen kannst, dann kannst du das nur, weil es das Ding Kleid eben gibt als Vorgabe. Du kannst alles, was da ist, noch ein wenig verändern. Gott hat aus sich heraus erschaffen, ohne Vorlage, ohne Modell. Und aus seinem Willen heraus, alles von ihm. Und was die Schöpfung betrifft, meine ich, das ist uns ziemlich klar, haben wir keine Mühe zu verstehen. Aber was die Erlösung betrifft, leuchtet das uns nicht so unmittelbar ein, dass auch die Erlösung ganz aus Gott heraus geschah, ganz sein Werk ist, dass niemand ihn dazu angestoßen hat, niemand ihn dabei beraten hat. Nun, das wusste schon ein Jesaja. Und Paulus zitiert ihn dann im Römerbrief und fragt danach, ja, wer hat denn Gott dabei beraten? Ja, niemand. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass man ihm vergelten müsse? Ja, niemand. Denn aus ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Römer 11, 36. Und genau das will Johannes mit seinem Evangelium bewusst machen. Dass alles Gottes Werk ist und dass er alles durch Christus gewirkt hat in der Erlösung. Und so heißt es denn von dieses Wort, das Schöpfer ist, das alles erschaffen hat, dieses Wort ward Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und nachher heißt es im gleichen 1. Kapitel, Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es ist also eine Schöpfung Gottes, die geschieht mit der Erlösung. Nun, Paulus bestätigt das ja. Ist jemand in Christus, dann ist neue Schöpfung. Und so lehrt uns Johannes, dass Christus der Einzige ist, der vom Himmel auf die Erde herniedergekommen ist. Und er lehrt uns, dass Gott ihm alles in die Hand gegeben hat. Johannes 3, 35. Johannes 3, 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und was meint Johannes der Täufer mit diesem alles? Ja, er meint jetzt alles, was die Erlösung betrifft. Alles, was mit der Erlösung zu tun hat, hat Gott dem Sohn in die Hand gegeben. Die ganze Erlösung geschieht in und durch Christus. In Christus hat Gott Sünder zum Heil erwählt. In Christus. Nur weil Christus ist, nur weil ein Sohn Gottes ist, gibt es Erwählung. Denn in ihm hat Gott erwählt. Epheser 1, Vers 4. wie er Gott uns auserwählt hat in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt. Nur in und durch Christus gibt es Erlösung, durch den wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, Epheser 1,7. In und durch Christus geschieht dann auch die Vollendung der Erlösung, also die Erwählung, Gottes Heilsrat, der in seinem Herzen begann, die Ausführung in der Erlösung, im Erlösungswerk Christi, und die Vollendung. Alles geschieht in und durch Christus. Auch das steht in Epheser 1. Also Epheser 1, 4. Wie er uns auserwählt hat in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt. Vers 7. In welchem, nämlich in Christus, wir die Erlösung haben durch sein Blut. Und dann der Vers 10. Es war Gottes Wohlgefallen, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Also die ganze Erlösung, sie wird ihre Vollendung finden in Christus, im und unter diesem einen Haupt. Und so sehen wir ganz deutlich, dass Solus Christus und sola gratia untrennbar miteinander verbunden sind. Wirklich, untrennbar. Wenn man glaubt, solus Christus, muss man auch glauben, sola gratia. Und da tut man gut daran, über beide sehr gut und gründlich nachzudenken. Was das heißt, solus Christus, und was es heißt, sola gratia. Bis auf den Grund, was das bedeutet, mit allen Konsequenzen. Und das wird unsere Herzen voll machen. Vollmachen von Gottes Gedanken, von Gottes Heilsgedanken, vollmachen von seinem Sohn, in dem und durch den er all das wirkt. Ja, wenn wir solus Christus glauben, dann auch sola gratia, denn, das haben wir auch gehört, Martin vorgelesen, Johannes 1,17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, auch alle Gnade Gottes ist durch Christus. Einige Stellen jetzt noch aus dem Johannesevangelium. Durch Christus geschieht Erlösung. Das wissen wir, haben wir jetzt gehört. Aber durch Christus geschieht auch das Gericht. Johannes 5,25. Bis 27. Johannes 5, 25 bis 27. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschensohn ist. Und das bedeutet, weil Gott in und durch Christus alles gewirkt hat, alle Erlösung gewirkt hat, dass auch jeder Mensch von Christus gerichtet werden wird. Jeder Mensch. Christus ist das einzige Licht, das in dieser Welt der Sünde und des Dunkels leuchtet. Aber wir wissen aufgrund dessen, was wir gestern hörten, Christus allein und die Schrift allein hängen zusammen. So können wir sagen, Christus ist das einzige Licht, und das heißt auch, die Bibel ist das einzige Licht. Johannes 8, Vers 12. Wir kennen diesen Vers sicher auswendig, ich bin das Licht der Welt. Aber lesen wir einen Vers, der uns nicht ganz so geläufig ist. Johannes 11, Vers 10. Ich habe auf ihn erst hingewiesen, einleitend, aber jetzt wollen wir diesen Vers lesen. Johannes 11, Vers 10. Er sagt, der Sohn Gottes, wenn jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Im Menschen ist eben kein Licht. Und darum braucht er Christus. Er ist das Licht. In ihm ist kein Licht. Und darum stößt der Mensch an. Und er strauchelt. Und er fällt. Ewig. Wenn Christus ihn nicht erleuchtet. Christus ist es, der beruft, steht in Johannes 10, also die Berufung zum Heil geschieht durch Christus. Johannes 10, Vers 3, da heißt es vom Hirten der Schafe, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Und so ist es durch Christus geschehen. Er hat dich gerufen bei deinem Namen und dann wurdest du gezogen und dann folgtest du ihm. Also auch die Berufung geschieht durch Christus. Die Erwählung geschieht durch ihn, steht in Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Er allein hat in seinem Tod die gerechte Grundlage gelegt, so dass dem Tod Verfallene vom Tod befreit werden können. Und darum kann er sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, wird leben, wenngleich er gestorben ist. Nur durch ihn, allein durch ihn, können wir zum Vater kommen, denn er ist der Weg. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt auch, dass der Erlöste, der Gläubige, der Wiedergeborene, dass er allein in und durch Christus den Weg der Nachfolge gehen kann. Es ist ja nicht so, wie manche denken, jetzt bist du gerettet und jetzt gehst du selber. Nein, er ist auch der Weg. Er ist nicht nur die Tür, er ist auch der Weg. Er ist auch der Weinstock. In ihm ist das Leben und wir hängen an ihm und haben darum sein Leben, das uns beständig fortwährend zufließt. Tag für Tag, Augenblick für Augenblick. Sonst könnten wir nicht glauben. Sonst könnten wir den Weg gar nicht gehen. Gott hat Christus Macht gegeben über alles Fleisch. Steht in Johannes 17. Verse 1 und 2, Johannes 17, Vers 1 und 2. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Christus hat Gewalt über alle Menschen, über alles Fleisch. So dass er all den Seelen, die der Vater ihm gibt, er kann ihnen ewiges Leben geben. Durch Christus allein. Und Gott gab die Seelen ihm, seinem Sohn, damit er sie durch seinen Tod erlöse und durch sein Leben bewahre, bis sie verherrlicht sind. Durch Christus werden wir auch bewahrt. Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Der Vater hat dem Sohn die Seelen gegeben. Ihnen hat er den Namen des Vaters geoffenbart. Dann Johannes 17, Vers 9. Ich bitte für sie. Er ist der himmlische hohe Priester, der für die Seinen betet. Und er sagt ausdrücklich, ich bitte für sie, nicht für die Welt bete ich. Ein Unterschied. Ich bitte für sie, für die, die du mir gegeben hast. Und so ist es seine Fürbitte. Er tritt beständig für seine Erwählten, seine Erlösten, seine Geliebten ein. Und so werden wir durch ihn, durch seine hohenpriesterliche Fürsprache auch erhalten, im Glauben erhalten und bewahrt, bis wir verherrlicht sind. Und so betet er, Vers 24, Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Durch seine Fürbitte als himmlischer hoher Priester werden wir bewahrt, erhalten, bis wir ihn in seiner Herrlichkeit schauen. Christus allein. Durch Christus allein wirkt Gott das ganze Heil. Anfang bis zur Vollendung. Und der Heilige Geist ist den Erlösten gegeben, der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt, ist uns gegeben, damit er uns die Herrlichkeit Christi offenbare. Damit wir immer deutlicher sehen, wie Gott in und durch seinen Sohn verherrlicht ist, alles gewirkt hat. Johannes 16, Vers 14. Johannes 16, Vers 14. Er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Johannes schrieb seinen ganzen Bericht von der Menschwerdung, vom Leben, von den Zeichen und von den Lehren des Herrn Jesus, damit der Leser seines Evangeliums in Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, erkenne und durch den Glauben an ihn das ewige Leben habe. Nur durch den Glauben an ihn, denn nur in ihm ist Heil und ist Leben. Soweit Johannes in wenigen ausgesuchten Aussagen nach seinem Evangelium. Paulus, so wie Johannes uns lehrt, dass Christus alles getan hat, alles gewirkt hat, so sagt Paulus auch. Durch ihn hat Gott das ganze Werk der Errettung gewirkt. Und das wird nirgends deutlicher und umfassender gezeigt als im Römerbrief. Und auch in anderen Orten. Wir hätten auch Epheser 1 bis 3 nennen können. Aber im Römerbrief besonders systematisch und ausführlich. Und dort sagt Paulus, dass das Evangelium Gottes, wovon handelt? Von seinem Sohn. Es ist das Evangelium Gottes und dieses handelt von seinem Sohn. Und so macht Paulus ganz deutlich, was die Hauptsache am Evangelium ist. Christus. Er ist die Hauptsache am Evangelium. Die Hauptsache am Evangelium ist nicht der Mensch. Der Mensch ist zwar wichtig, um des Menschen willen wurde Christus Mensch, aber er ist die Hauptsache. Römer 1, Vers 3. Wir müssen den Vers 1 auch lesen. Römer 1, 1 und 3. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn. Davon handelt es. Und so bedeutet das Evangelium, lehren, bedeutet lehren, wer der Sohn Gottes ist. Und was der Sohn Gottes gewirkt hat. Und wie er den Heilsrat, den Willen des Vaters, ausgeführt und verwirklicht hat. Das heißt, das Evangelium lehren, so wie es Paulus tut im Römerbrief. Und darum heißt das Evangelium von seinem Sohn, direkt so, in Römer 1, 9. Ich diene in meinem Geist dem Evangelium seines Sohnes. Und darum heißt das Evangelium, Römer 15, Vers 19, das Evangelium Christi. Der Römerbrief lehrt uns, dass wir durch Christus die Erlösung haben. Römer 3, 24 und 25. Römer 3, 24 und 25. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. Durch Christus haben wir Rechtfertigung, Römer 4, 25. Römer 4, 25. Der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und diese beiden Stellen, Römer 3, 24 und Römer 4, 25, die zeigen uns, Christus ist unser Stellvertreter. Stellvertretung. Unserer Sünde wegen wurde er zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Durch Christus haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu Gott. Römer 5, 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und warum kann der Sünder Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus? Weil Christus genügt. Solus Christus, er allein. Und er genügt. Und genügt er nicht, könnte niemand Frieden haben mit Gott. Aber er genügt. Er hat alles getan, was Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit forderte und alles getan, was Gottes Heilswille und Gnadenwille forderte. Christus genügt, darum können wir Frieden haben mit Gott. Durch ihn haben wir das ewige Leben, Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so muss man sich doch sehr verwundern, wie das Evangelium im Lauf der Jahrhunderte so umgestaltet wurde, dass am Ende Menschen nötig waren, eine Kirche nötig war, dass ordinierte Priester nötig waren, um Menschen zu retten. Es ist eigentlich ganz unbegreiflich, dass man auf solche Gedanken kommen konnte. In und durch Christus hat Gott alles gewirkt. In und durch Christus haben wir Befreiung von der Macht der Sünde. Also nicht nur von der Schuld der Sünde, auch von der Macht der Sünde. Römer 7, 24 und 25. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn, unseren Herrn. Durch Christus ist uns die Auferstehung zur Herrlichkeit gegeben. Römer 8, 11. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Zusammenfassend können wir sagen, mit Christus und in Christus ist uns von Gott alles gegeben. Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles, was wir als Sünder zum Heil brauchen. Vergebung der Sünden, Befreiung von der Macht der Sünde, Bewahrung auf dem Weg, bis wir das Erbe antreten, Vollendung, Verherrlichung, alles. Alles ist alles. Es fehlt nichts. Christus genügt. Und das nennen wir die Allgenugsamkeit Christi. Die Allgenugsamkeit Christi. Nun in Römer 8 allein in diesem Kapitel, fasst Paulus die Allgenugsamkeit Christi in wunderbarer Klarheit zusammen. In Christus sind wir von der Verdammnis befreit. Römer 8, 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In und durch Christus tat Gott das, was dem Gesetz unmöglich war. Das steht in Römer 8, Vers 3. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Wodurch? Indem er seinen eigenen Sohn sandte. Also in und durch Christus tat Gott das, was dem Gesetz unmöglich war. Und in und mit Christus hat uns Gott alles gegeben. Römer 8, 32. Durch Christus sind wir gerechtfertigt. Römer 8, 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Christus ist für uns gestorben. Römer 8, 34. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt worden ist. Und schließlich tritt Christus für uns ein, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und darum kann nichts und niemand uns von der Liebe Christi trennen. Römer 8, 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch Christus ist die Gewähr gegeben, die Sicherheit gegeben, dass uns nichts, gar nichts trennen kann von der Liebe des Christus. Von dieser Liebesverbindung des Christus, von dieser Beziehung zu ihm, nichts kann uns davon trennen. In Christus haben wir alles. Durch Christus, der uns geliebt hat, überwinden wir weit. Und weil all das gilt, kann nichts und niemand uns je scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Römer 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und weil das so ist, wie es Paulus im Römerbrief darlegt, können wir im Philipperbrief nachlesen. So etwas kann ja, wenn wir das wirklich glauben und wenn wir das erkannt haben, das kann uns nicht kalt lassen. Und das hat in Paulus eine immer brennende Leidenschaft geweckt, diesen Christus noch inniger zu kennen, zu erkennen, in ihm zu sein, in ihm erfunden zu sein. Nicht in dem Sinn, dass er daran zweifelte, gerechtfertigt und der Stellung nach in Christus zu sein, aber auch in ihm zu leben und zu wandeln und in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm zu stehen. Nach nichts trachtete er so sehr wie nach dem, Philipper 3, 7 bis 10. Philipper 3, die Verse 7 bis 10. Was irgendwie Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das kann man ja nur ehrlicherweise sagen, wenn jemand von Christus so überwältigt ist, dass damit verglichen alles nur Schaden ist. Alles für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit, der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und dann Vers 10, um ihn zu erkennen. Ihn erkennen. Nun, wenn wir das wirklich glauben, dass Christus genügt, Christus allein, solus Christus, dann wird das auch in uns diesen Wunsch wecken. Und wenn wir diesen Wunsch haben, ja, dann werden wir uns auch Zeit dafür nehmen. Dann wird es uns nicht zu viel sein, regelmäßig uns Zeit zu nehmen, wo wir vor der aufgeschlagenen Bibel, entweder sitzen oder knien oder wie auch immer, sie lesen und dann zu diesem Herrn reden und in seiner Gegenwart sind und ihn zu uns reden lassen und ihn uns ergreifen lassen, dass sein Geist uns erfülle mehr und mehr. Das war das Gebet des Apostels Paulus für die Gläubigen in Ephesus und so dürfen wir füreinander und auch für uns selbst beten, dass Gott durch seinen Geist uns stärke am inwendigen Menschen, damit der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Gemeint ist nicht, dass sie Christus aufnehmen. Sie waren ja Heilige und Erwählte und Geliebte. Aber dass Christus wohne, das heißt, sich in ihnen immer mehr entfalte, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, um zusammen mit allen Heiligen zu erkennen, die Breite, die Länge, die Tiefe, der Höhe und jene Liebe zu erkennen, die alles Erkennen übersteigt, die Liebe Christi. In Christus ist alles, Christus allein. Und darum wollen wir ihn immer besser erkennen. Und dann wird in uns auch eine wachsende Leidenschaft da sein, von Christus zu reden, Christus zu lehren, Christus zu verkündigen, Christus zu vermitteln. Und so heißt das Evangelium gut predigen oder das Evangelium gut lehren, heißt gut von Christus lehren. Nun, Paulus beginnt den Römerbrief mit diesem Satz, Paulus Knecht Christi Jesu. Wenn wahr ist, dass Gott in und durch Christus allein alles gewirkt hat, und wenn wir das wirklich verstanden haben und glauben, dann werden wir auch zu Knechten Christi. Und wenn das nicht das Ergebnis ist, dann nützt dieses Wissen nichts. Es muss uns zu Knechten Christi machen. Uns an ihm binden. Aber das ist eine selige, eine glückselige Knechtschaft. An ihn gebunden zu sein. Und dann werden wir von ihm reden, wie er ist, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, sagt Paulus, er war Mensch, wahrer Mensch. Und dann denken wir nach über diese Wunder, unbeschreiblichen Wunder, dass Gott, der Ewige, der Unsichtbare, er der Geist ist, dass er Mensch wurde. Menschengestalt Anna, Gleichgestalt der Menschen, die zu Sündern geworden waren. Er wurde den Menschen gleich, ausgenommen die Sünde. Ein wahrer Mensch, ein wirklicher Mensch, nicht ein Engel, wie die Zeugen Jehovas und die Mormonen sagen, nicht ein bloßer Geist, wie die Mystiker sagen, der Christusgeist. Nein, der Mensch, Jesus von Nazareth, Gott geoffenbart im Fleisch. Christus im Fleisch gekommen, so sagt es Johannes. Eine historische Gestalt. Er lebt im ersten Jahrhundert in einer römischen Provinz. Er wurde in Bethlehem von einer Jungfrau geboren. Er wuchs in der Stadt Nazareth auf, eine Stadt, die es heute noch gibt. Ein wahrer, wirklicher Mensch in dieser Welt, zu uns gekommen. Und davon werden wir deutlich und klar reden. Seine wahre Menschheit, seine heilige, reine, vollkommene, wahre Menschheit verteidigen. Denn wenn er nicht wahrer Mensch gewesen wäre, könnte er nicht stellvertretend für Menschen sterben. Wenn er nicht sündloser Mensch gewesen wäre, hätte sein Tod nichts genützt. Und darum sind das Wahrheiten, die wir mit Leidenschaft verkündigen und auch verteidigen. Und dann reden wir auch von der Gottheit Christi. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung, Römer 1,4. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Ewige, durch den die Welten entstanden sind. Er ist Herr und Herrscher, Fürst der Könige der Erde, König der Könige, Herr der Herren. Er hat den Vorrang in allem. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Vielleicht dachte Paulus, als er diesen Satz schrieb, an das Gebet des Salomo, als er den Tempel einweihte, wo er sagte: Selbst die höchsten Himmel, also das ganze Universum, können Gott nicht enthalten. Aber da war ein Mensch, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnen konnte. Und das war nur möglich, weil dieser Mensch Gott ist. Denn nur Gott kann Gott enthalten. In seiner ganzen Fülle. Und in diesem Menschen wohnte die Fülle der Gottheit. Wenn wir das Evangelium lehren und vermitteln, müssen wir von Christi Leiden und Sterben reden. Wir müssen auch von der Herrschaft Christi reden. Ihm hat Gott den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in diesem Namen muss sich jedes Knie beugen. Und darum kann keiner Christ sein, der sich diesem Herrn nicht beugt. Das Evangelium heißt, dass wir uns ihm als Herrn unterwerfen. Wenn er wahrlich der Christus Gottes ist, in dem und durch den Gott alles wirkt. Und so bedeutet Solus Christus notwendigerweise, dass ich mich ihm unterwerfe, ich werde sein Knecht, er ist mein Herr. In Johannes 12, Vers 32, dort sagt der Herr selbst: Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Er meint das einen Kreuzestod. Und das wird das Mittel sein, alle Menschen an sich zu ziehen. Und das geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums. Wir reden von Christus. Wir reden von diesem Menschen Jesus von Nazareth, der Gott war, geoffenbart im Fleisch, der heilig war, rein, sündlos war und der dort den Zorn Gottes trug. Das Gericht über die Sünde trug. Und indem wir davon reden, wirkt Gottes Geist und zieht Seelen zum Sohn Gottes. Das ist das Mittel. Und darum müssen wir, wenn wir das Evangelium gut lehren und predigen, gut von Christus lehren und predigen. Spurgeon sagte mal in einer Predigt, jetzt kommt wieder eine Folie, ein Zitat von Spurgeon: Die Errettung ist des Herrn. Das ist eine gute Umschreibung von Calvinismus, also er nannte sich ja gerne Calvinisten, das muss ja niemand ihm nachmachen, aber er hat es einfach so gesagt. Wenn jemand mich fragt, was ich unter einem Calvinisten verstehe, dann antworte ich: Das ist jemand, der sagt, die Errettung ist des Herrn. Ich kann in der Bibel keine andere Heilslehre finden als diese. Es ist die Essenz der Bibel. Er allein ist mein Fels und mein Heil. Sag mir irgendetwas, das dieser Wahrheit widerspricht, und du hast eine Irrlehre. Nenne mir irgendeine Irrlehre, und sie wird in ihrem Kern darauf zurückzuführen sein, dass man von dieser großartigen Wahrheit, diesem Felsengrund aller Heilswahrheiten, abgewichen ist. Gott ist mein Fels und mein Heil. Was ist die Irrlehre Roms, wenn nicht das Hinzufügen von irgendetwas zum alleinigen Verdienst Jesu Christi, das Hinzutun menschlicher Anstrengung zu unserer Rechtfertigung. Und so will ich zum Schluss einige Punkte aufführen, wie das Evangelium eben besonders durch die Irrlehren Roms pervertiert worden ist, in der nächsten Folie. Nun, nach der verdorbenen Lehre der Papstkirche genügen Christus und sein Werk nicht. Damit das Werk Christi, sie sagen zwar schon, Gott hat durch Christus Erlösung gewirkt. Aber sie sagen, damit diese Erlösung auch wirksam werde und auch dem Menschen zugutekomme, müssen A, die guten Werke des Menschen sie ergänzen. Und das steht natürlich direkt entgegen Epheser 2, 8 bis 10. Aus Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Die Papstkirche lehrt, es bedürfe der Fürsprache der Heiligen, und das steht gegen 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Christus ist unser alleiniger Fürsprecher. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter oder Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Die Kirche von Rom lehrt, sehe, es brauche die Mittlerschaft der Priester, dies entgegen 1. Timotheus 2, Vers 5. Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Und die Papstkirche lehrt, es braucht auch die Mittlerschaft Marias. Sie heißt ja Co-Mediatrix, also Mediator heißt Mittler und Mediatrix heißt Mittlerin. Und Co-Mediatrix ist eine Mitmittlerin. Sie heißt zudem auch Beatrix. Ich gehe jetzt jede Wette ein. Es wird keiner mehr einer Tochter den Namen Beatrice geben, denn das heißt die Seligmacherin. Das ist Maria, nach katholischer Lehre. Es gibt nur einen Seligmacher, es gibt nur einen Mittler, Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5 haben wir schon gelesen. Nun, auch wir als Evangeliumsgläubige stehen in Gefahr, dieses Prinzip zwar nicht, ihm nicht offen zu widersprechen, wir halten noch daran fest, wir glauben zwar Solus Christus, aber dass dieses Prinzip ihre Kraft verliert, ihre Wirkung verliert. In dieser Gefahr stehen wir beständig. Und das kann sogar auf ganz frommem Weg geschehen, unter sehr hingegebenen Leuten. In der Heiligungsbewegung ist das so passiert, dass man dem Heilswerk Christi die Heiligung des Menschen hinzufügte. Und dann lehrt und vermittelte, dass man durch Heiligung erst das Heilswerk wirksam und vollständig macht. Die Allgenugsamkeit Christi, eben dass Christus genügt, das kann auch durch diese Wahrheit kann auch durch eine Psychologisierung des Evangeliums aufgeweicht werden, so dass man immer mehr Gewicht dann gelegt statt auf Christus und auf sein Werk. Was ja nötig war, weil wir Sünder sind und eine sündige Natur haben, dass man dann immer mehr das Augenmerk legt auf Kindheitserfahrungen, Verletzungen, Traumata und solche Dinge und so langsam von Christus ablenkt. Und wir schließen mit einer notwendigen persönlichen Schlussfolgerung. Das ist die nächste Folie. Eine notwendige persönliche Schlussfolgerung. Die Schrift offenbart uns Christus, den einen vollkommenen Menschen. Im Licht dieses Menschen erkennen wir unseren ganzen Bankrott. Das treibt uns zu Christus. Wir wollen nichts und niemand anders als nur ihn. Wir wollen nirgends sein als bei ihm und in ihm. Wir verlangen nach nichts so sehr, wie dass Adam und alles, was zu Adam gehört, verschwinde und dass Christus allein und mit ihm alles, was zu Christus gehört, hervortrete.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.